Deutschlandfunk Interview.
Es ist schon das zweite Mal, dass Ärzten das gelungen ist. Und es klingt erstmal wie eine medizinische Sensation. Ein Mann aus Großbritannien, der sich mit HIV infiziert hatte, gilt als virenfrei. Auch noch fast 19 Monate nach seiner Behandlung. Die hat es allerdings in sich und zielte ursprünglich gar nicht auf das Virus, sondern auf die zusätzliche Krebserkrankung des Mannes. Eine Nachricht aus London, die auf der ganzen Welt Hoffnungen weckt. Nicht nur bei den rund 37 Millionen Menschen, die sich mit HIV infiziert haben. Dazu können wir uns jetzt eine Einschätzung holen von Norbert Brockmeier, Präsident der Gesellschaft zur Förderung der sexuellen Gesundheit und Professor an der Uni Bochum. Aktuell erreichen wir ihn jetzt aber auf einem Kongress in Seattle, wo es um genau das Thema um HIV geht. Guten Morgen, Herr Brockmeier.
Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Zerber.
Feiern Sie diesen Fall gerade als Durchbruch?
Wir hatten diesen Fall schon zu der Berlin-Patient und wir haben ja auch sogar einen fast ähnlichen Fall nochmal in Deutschland, wenn man so will, der Düsseldorf-Patient, der ist jetzt allerdings erst seit knapp 4 Monaten nicht mehr unter antiretroviraler Therapie, also auch ein Mensch, der eine Knochenmarktransplantation bekommen hat. Und die beiden Fälle aus Cambridge und aus Düsseldorf sind relativ ähnlich, obwohl der eine ein Hodgkin-Lymphom hatte und der andere halt eine myeloische Leukämie. Aber die Erkrankungen fingen ungefähr zur gleichen Zeit an. Beide haben 2013 dann eine Knochenmarktransplantation bekommen. Und zwar von einem Spender, der einen ganz besonderen Immundefekt hat, nämlich der Rezeptor, also der Schlüssel, an dem das Virus sich immer andockt, um in die Zelle zu gelangen, der war bei beiden Spendern dieser Patienten defekt, sodass das Virus jetzt nicht mehr so gut in Zellen hineinkommen kann bei diesen Menschen. Und das war ja auch bei dem ersten Patienten der Schlüssel zum Erfolg. Und allerdings auch verbunden mit sehr vielen zusätzlichen schweren Therapien. Beide haben auch danach oder alle drei haben danach auch weitere schwere Erkrankungen gehabt, Immunabstoßreaktionen gehabt, die sicherlich auch nochmal dazu geführt haben, dass das HIV-Virus, was noch da sein konnte, dann weiterhin zurückgedrängt und zerstört worden ist.
Ja, lassen Sie uns das vielleicht mal aufdröseln, Herr Brockmeier. Wenn Sie jetzt sagen, die Fälle sind eigentlich ganz ähnlich gelandet, so kompliziert es auch ist, lässt das Hoffnung zu, dass sich das reproduzieren lässt?
Wir haben ja sehr, sehr viele Versuche gehabt in den letzten 10 Jahren. Nachdem der Berlin-Patient bekannt wurde, sind in Amerika gleicher Art sehr viele Knochenmarktransplantationen gemacht worden. Die haben alle nicht funktioniert. Ich schätze, so 50, 60 Knochenmarktransplantationen sind gemacht worden, die nicht funktioniert haben. Und wir müssen ja sehen, das sind nur Möglichkeiten für Menschen, die wirklich schwere Tumorerkrankungen haben, also Hodgkin-Lymphome haben, Leukämien haben, also Bluterkrankungen haben, denn diese Therapien sind mit massiven Nebenwirkungen verbunden, die sehr lebenseinschränkend sind. Einige sterben auch unter den Therapien, sodass wir, wenn wir vergleichen, wir haben eine hervorragende HIV-Therapie, die in der Lage ist, die Lebenserwartung eines Menschen quasi zu dem eines Nicht-Infizierten anzuheben und dann im Vergleich dazu diese Knochenmarktransplantation, ich würde mich lieber ein ganzes Leben lang antiretroviral, also anti-HIV-mäßig behandeln lassen, bei wirklich sehr guter Lebensqualität. Es kann nur sein für Menschen, die eine, wie gesagt, schwere Bluterkrankung haben, myeloische Leukämie haben, sonstige Immunzellerkrankung haben, wo dann so eine Knochenmarktransplantation durchgeführt wird, sowieso durchgeführt wird, aber nicht als therapeutische Möglichkeit für HIV.
Vielleicht doch nochmal für den Laien kurz gefragt. Das heißt also, diese Therapie lässt sich nicht loslösen von der Krebserkrankung. Also man kann jetzt nicht darauf schließen, dass diese resistenten, veränderten Stammzellen, dass die auch jemandem helfen können, der jetzt eben nicht noch zusätzlich eine Krebserkrankung hat.
Doch, sie würden einem jemand anderen auch helfen. Nur was erkaufe ich mir damit? Wie ich das gerade sagte, sie haben eine Therapie, die schwerste Nebenwirkungen verursacht. Und auf der anderen Seite haben sie eine antiretrovirale Therapie, die hervorragend verträglich ist, wo sie eine gute Lebensqualität haben und mit der sie genauso alt werden können wie Nicht-HIV-Infizierte und mit der sie dann auch, das ist ja auch der Clou der neuen Therapien, sie sind ja, wenn sie die einnehmen, wenn die Therapie funktioniert, was bei über 95% der Menschen der Fall ist, die therapiert werden, sind sie auch nicht mehr infektiös. Das sind Vorteile, die wir haben, die sind nicht vergleichbar mit dieser Knochenmarktransplantation. Wir können vielleicht aus diesen Knochenmarktransplantationen andere Möglichkeiten ableiten. Was muss passieren, damit wir das Virus eliminieren können? Das muss das Ziel dieser Therapie sein. Aber nicht zu sagen, wir können jetzt alle Menschen, die HIV-infiziert sind, so behandeln, sondern wir müssen daraus lernen, welche Dinge müssen wir tun, welche Dinge sind wichtig, um eventuell zu einer HIV-Heilung zu kommen. Und da sind wir ja auch auf diesem Weg. Es hat hier in Seattle heute auch sind mehrere Studien vorgestellt worden, die gerade auch diesen Rezeptor versuchen, entweder zu geben, dass Menschen quasi per Infusionen solche Zellen bekommen, in denen das Virus nicht eintreten kann, oder per Genschere zum Beispiel Virus aus Zellen ausgeschnitten wird. Also wir müssen daraus lernen, was passiert bei dieser Knochenmarktransplantation. Können wir das umsetzen in andere therapeutische Möglichkeiten, die dann viel, viel besser und viel nebenwirkungsärmer sind, sodass wir wirklich sagen können, das ist etwas, was gegen die wir die Therapie setzen können, die wir haben, nämlich eine erfolgreiche antiretrovirale Therapie.
Das ist die eine Seite, also die Suche nach dauerhafter Heilung, die Forschung danach. Und gleichzeitig wird ja auch nach einem Impfstoff gesucht, der vorab hilft. Wie ist denn da der Stand?
Wir sind in den letzten Jahren, was Impfstoffe anbetrifft, einen großen Schritt weitergekommen. Und das zeigt sich auch darin, dass wir mittlerweile Antikörpertherapien haben. Heute ist auch wieder eine Studie vorgestellt worden, die quasi mit einem Dreifach-Antikörper gegen HIV eine sehr gute Resultate erzielen konnte. Also da wurden die Antikörper gegeben, aber wir können natürlich auch dann versuchen, diese Antikörper durch eine Impfung dann zu induzieren, also dass der Körper diese Antikörper selber bildet. Und da sind wir auf einem guten Weg und es laufen Impfstudien und es werden auch weitere Impfstudien auch in Deutschland angestoßen werden, sodass ich da eigentlich wesentlich hoffnungsvoller bin als eine Heilung von Menschen, die HIV-infiziert sind. Also bei Impfung bin ich durchaus hoffnungsvoll, dass wir an der Schwelle eines gewissen Durchbruchs sind.
Deutschland ist ja, das ist ja die gute Nachricht, immer noch unter den Ländern mit den niedrigsten HIV-Infektionsraten weltweit. Was wir da richtig machen, sind das Ansätze, die auch auf Länder, denen es nicht so geht, übertragbar sind?
Natürlich ist das, was wir richtig machen, auf andere übertragbar. Und es wäre auch etwas, gerade die USA haben ja sehr hohe Infektionszahlen. Und was wir wirklich zeigen können, ist, dass wenn man einen zivilgesellschaftlichen Ansatz hat, das heißt, die Menschen einbindet, Selbsthilfeorganisationen einbindet, in die Vorsorge, in die Aufklärung und versuchen, kein Stigma zu erzeugen, keine Menschen auszugrenzen. Die Menschen müssen keine Angst haben, sich testen zu lassen. Die Menschen müssen keine Angst haben, dass sie zum Arzt gehen, um sich therapieren zu lassen. Das sind die Voraussetzungen. Immer dann, wenn es Druck gibt, wenn die Menschen Angst haben, dass sie ausgegrenzt werden können, wie das ja in vielen Ländern, gerade auch im Osteuropa passiert, da sehen wir dann die hohen HIV-Infektionszahlen, Ukraine, Russland zum Beispiel. Aber dann was anderes, was entscheidend ist, Kriege. In Afrika hatten wir hervorragende Zahlen des Rückgangs der HIV-Infektion und durch die Kriege, die es dort jetzt gibt, in Uganda oder auch in südlichen Afrika, sind die HIV-Zahlen dort wieder explodiert. Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die maßgeblich sind. Aber das Entscheidende ist keine Diskriminierung. Wir müssen offen sein und dann werden wir erfolgreich sein. Und das gilt nicht nur für HIV, das gilt für alle anderen Infektionskrankheiten auch. Und das kann man auch teilweise sehen an Krankheiten, zum Beispiel die Schweinegrippe oder was wir an vielen Infektionen hatten, die aus Asien gekommen sind. Als die Chinesen das versucht haben zu unterdrücken, nicht an die Öffentlichkeit zu gehen mit den Problemen, da sind die Infektionszahlen wirklich dramatisch angestiegen. Und als dann die Politik geändert wurde, als man offen damit umgegangen ist, die Leute aufgeklärt hat, dann war man erfolgreich. Also man, dieses Vorgehen, was wir in Deutschland haben, daraus kann man lernen, wie man mit solchen Krankheiten umgeht. Aber wir müssen das auch auf andere, also wir müssen uns auch an die eigene Nase mal wieder fassen und sagen, das, was jetzt zum Beispiel im Bereich von Prostitution passiert, das ist auch nicht erfolgreich. Auch hier müssen wir wieder einen viel offeneren Ansatz führen, damit Menschen, die der Sexarbeit nachgehen, dass sie keine Sorgen haben, sich testen zu lassen oder keine Sorgen haben, sich untersuchen zu lassen. Und da ist das sogenannte Prostituierten-Schutzgesetz erstmal nicht der richtige Weg gewesen. Das muss offener gestaltet werden und ohne Druck und Zwang.
Sagt Norbert Borgmeier. Er ist Präsident der Gesellschaft zur Förderung der sexuellen Gesundheit und wir haben ihn erreicht in Seattle. Besten Dank für Ihre Einschätzung.